Willkommen zur Lebenshilfe, heißt sie, Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Gast ist heute der bekannte Münchner Fachanwalt für Erbrecht, Professor Dr. Klaus-Michael Groll. Professor Groll ist Autor zahlreicher Ratgeber rund um das Erben und Vererben. Und in der nächsten Stunde sprechen wir mit ihm über die Erbfolge, also wer erbt was im Todesfall. Heute ist es ja vielen Menschen vergönnt, sich einen Besitz zu erwirtschaften, sei es eine Immobilie, ein Haus, eine Wohnung, ein Auto, wertvolle Möbel, vielleicht auch Kunstgegenstände, Schmuck, Festgeld, was auch immer. Doch jeder von uns weiß, dass er sich irgendwann wieder trennen muss von seinen Besitztümern, spätestens wenn wir von dieser Erde gehen. Wie heißt es immer so schön, dass wir nichts mitnehmen können, noch nicht einmal das Hemd, das wir tragen. Sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen, beinhaltet auch die Folge, die Frage, ja, wer soll was von mir bekommen? Gebe ich noch zu Lebzeiten mein Vermögen weiter oder erst nach meinem Lebensende? Der Gesetzgeber hat zwar in unzähligen Gesetzen geregelt, wie Vermögen weitergegeben wird, doch die Frage ist nun, bin ich mit dieser Regelung einverstanden? Ist sie auch für mich durchsetzbar? Und hätte ich da nicht doch andere Pläne, die auch im gewissen Sinne notwendig sind? Grundsätzlich gilt, verfasst man kein Testament, tritt im Erbfall die sogenannte gesetzliche Erbfolge nach dem bürgerlichen Gesetzbuch ein. Danach erben in erster Linie Ehepartner und Kinder des Verstorbenen. Und je nach dem Grad der Verwandtschaft schließen sich die anderen Familienmitglieder an. Sind keine Erben da, bekommt der Staat den Nachlass. Will man also selbst bestimmen, wer was erbt, muss ein Testament aufgesetzt werden. Doch viele Menschen haben Angst davor, weil sie sagen, dann sterbe ich vielleicht bald. Professor Groll, denke ich, kann davon viel erzählen, hat da viel Erfahrungen gemacht. Und Eheleute beschließen oftmals ein gemeinsames Testament verfassen. Gegenseitig setzen sie sich gerne als Haupterben ein. Und darüber werden wir auch jetzt gleich im weiteren Verlauf der Sendung sprechen. Möchte ich per Testament bestimmte erbberechtigte Verwandte vom Erben ausschließen, muss bedacht werden, dass ihnen ein Pflichtanteil zusteht. Und dies ist vom Gesetzgeber genauestens geregelt. Ja, lassen Sie mich noch ein letztes Beispiel bringen, bevor ich Herrn Professor Groll begrüße, nämlich die Erbengemeinschaft. Sicherlich haben Sie auch schon mal davon gehört, dass sich Verwandte wegen des gemeinsamen Erbes völlig zerstritten haben, wie Sie im Vorfeld schon solche Streitigkeiten als Erblasser, also als der vererbt, ausschließen können. Das besprechen wir jetzt auch im Verlauf des Gespräches. Nun habe ich Ihnen viele Beispiele genannt, liebe Zuhörer. Also es geht heute in der Lebenshilfe um das Erben und Vererben mit Sinn und Verstand, um die gesetzliche Erbfolge. Und zur Seite steht mir für all meine Fragen der Fachanwalt für Erbrecht, Professor Dr. Klaus-Michael Groll. Sein Spezialgebiet ist die Testamentgestaltung. Professor Groll ist regelmäßig Gast vieler Rundfunk- und Fernsehsendungen zum Thema Erbrecht und Erbschaftssteuer. Heute ist er hier bei uns in München im Radio Horeb Innenstadtstudio. Herzlich willkommen, Herr Professor Groll.
Vielen Dank und grüß Gott, Frau Böhler.
Als Christen sind wir herausgefordert, uns von Zeit zu Zeit mit dem Tod auseinanderzusetzen. Doch für viele Menschen ist die Beschäftigung mit dem eigenen Lebensende oder dem Tod nahestehen da immer noch ein schwieriges Thema, über das man doch nur im äußersten Notfall spricht. Also ich würde sogar manchmal sagen, es ist wie ein Tabuthema. Wie haben Sie das erlebt?
Ich kann das nur bestätigen. Ihre Meinung, dass es ein Tabuthema sei. Wir haben es da mit ungeheuer viel Verdrängung zu tun, aus den unterschiedlichsten Gründen. Einmal der Aberglaube, den haben Sie angesprochen. Wenn ich mein Testament mache, dann sterbe ich. Dann leben viele Menschen in der Vorstellung ihrer statistischen Lebenserwartung. Ein 50-Jähriger sagt, na ja, beim Mann ist heute die statistische Lebenserwartung auch schon bei 80 ungefähr. Was soll ich mich jetzt schon um das Thema kümmern? Dass es einen jederzeit erwischen kann, ich nenne nur das Stichwort Unfälle, das wird einfach verdrängt. Und dann meinen viele auch, ich brauche mich ja schon deshalb um die ganze Thematik nicht zu kümmern, weil der Gesetzgeber das ja alles vernünftig geregelt hat, der wird sich bei den Regelungen schon etwas gedacht haben. Also es ist ein Bündel von Verdrängungsgründen und ich sehe und habe in den letzten Jahrzehnten eine meiner Hauptaufgaben immer darin gesehen, mit dieser Verdrängung aufzuräumen.
Was ist denn nun genau die gesetzliche Erbfolge und wann kommt sie zum Zuge?
Die gesetzliche Erbfolge kommt dann zum Zuge, wenn eine letztwillige Verfügung vom Verstorbenen nicht getroffen worden ist, sei es ein Testament, sei es ein Erbvertrag. Oder wenn zwar ein Testament vielleicht gemacht worden ist, aber es ist unwirksam wegen Testierunfähigkeit. Oder das Erbe wird nicht angenommen, es wird verzichtet. Oder es wird angefochten. Nehmen wir mal an, der Erblasser wurde bei Abfassung seines Testaments arglistig getäuscht oder bedroht. Das sind Gründe für eine Anfechtung, die dann zur Beseitigung des Testaments führen. Und dann muss ja irgendeine Erbfolge gelten. Man muss ja wissen, an wen geht was. Und das ist dann die gesetzliche Erbfolge. Die kommt also häufiger zur Anwendung, als viele glauben.
Also selbst dann, wenn man sich sicher fühlt, wenn man sagt, ja, wir haben alles geregelt im Testament und nach meinem Ableben erbt sowieso mein Ehegatte erstmal alles, die Kinder sind einverstanden, sie werden verzichten.
Genau, also da gibt es sehr vielfältige Überlegungen und man muss sich zunächst einmal dann im Klaren darüber werden, was ist eigentlich, wenn man keine letztwillige Verfügung getroffen hat oder wenn sie vielleicht unwirksam sein könnte, wobei ich wiederhole nochmals, der häufigste Fall der Testierunfähigkeit ist. Ja, und bei dieser gesetzlichen Erbfolge, da erlebt man wirklich immer wieder böse Überraschungen. Da haben viele juristische Laien vollkommen falsche Vorstellungen. Nehmen wir mal den Fall eines Ehepaars mit, sagen wir, zwei Kindern. Da ist es gesetzlich so, dass der überlebende Ehegatte zusammen mit den Kindern erbt. Also dann entsteht eine Erbengemeinschaft. Und vielleicht kommen wir noch darauf, welch ungeheures Konfliktpotenzial in einer solchen Erbengemeinschaft stecken kann. Etwas, was nicht vorhergesehen wird und womit viele auch einfach nicht gerechnet haben, weil sie an die harmonische Abwicklung des Nachlasses glauben. Der zweite Fall, der auch oft falsch eingeschätzt wird, wir haben ein Ehepaar ohne Kinder. Da glauben sehr, sehr viele, wenn einer von uns beiden stirbt, dann erbt natürlich der andere Ehepartner alles allein. Weit gefehlt. Dann erbt der überlebende Ehepartner zusammen, zum Beispiel mit den Eltern des Verstorbenen. Wenn es die nicht mehr gibt, mit Geschwistern des Verstorbenen. Nun kann man sich vorstellen, wie häufig es da zum Streit kommen kann, wenn eine überlebende Ehefrau etwa mit ihrem Schwager oder ihrer Schwägerin zusammen erbt. Also da ließen sich viele Beispiele bilden, in denen es wirklich zu sehr überraschenden Erbfolgen kommt, sodass wir eigentlich immer wieder nur appellieren können. Und Frau Böhler, das haben wir in den letzten Jahren eigentlich in jeder Sendung getan. Man soll sich beraten lassen und man soll eine letztwillige Verfügung treffen. Denn die gesetzliche Erbfolge führt sehr oft zu Ergebnissen, die einem überhaupt nicht gefallen würden. Und es gibt ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten, ein Spektrum, über das die meisten Menschen auch nicht informiert sind, was man vernünftigerweise alles in sein Testament hineinschreiben kann, um, ja, was sind die Hauptziele, um Gerechtigkeit zu üben, um Erbschaftssteuer zu sparen und natürlich um Frieden zu stiften. Das ist das höchste Gut, was es in einer Familie gibt.
und zum Frieden stiften gehört es, dass man miteinander spricht, dass man vielleicht das ein oder andere auch schriftlich festhält. Jetzt reden wir darüber, und so ist auch eine ihrer kleinen Schriften überschrieben, dass sie herausgebracht haben in der Schriftenreihe des Deutschen Forums für Erbrecht, dessen Gründer und Ehrenvorsitzender Sie sind, Ehrenpräsident Sie sind, vererben mit Sinn und Verstand, mit Sinn und mit Verstand. Also was ist denn nun zu tun, wenn der Pflichtteil zu Lebzeiten vielleicht umgangen werden soll, wenn man sich einig ist, wenn ein Ehepartner stirbt, dass natürlich der andere Ehepartner das Eigentum, das Vermögen, was man sich angespart hat, erstmal bekommt und die Kinder außen vor bleiben oder vielleicht die Eltern und Geschwister, die noch leben.
Ja, jetzt sind wir schon mitten in den Gestaltungsmöglichkeiten und da muss ich vorwegnehmen, kein Fall gleich dem anderen. Also jeder Berater, der aus der Schublade einfach nur ein Mustertestament zieht und meint, damit würde den Klienten geholfen, der handelt wirklich fahrlässig. Fahrlässig handelt auch, wer einfach in den Buchhandel geht und aus irgendwelchen Broschüren Mustertestamente abschreibt. Jeder Fall ist wie ein Maßanzug zu behandeln. Das heißt, man kann es als Laie nicht selbst beurteilen, man muss sich also beraten lassen. So, dann muss der Berater tief einsteigen in die Besonderheiten des Einzelfalls. Er bedarf dazu nicht nur ausreichender, in Anführungsstriche, juristischer Kenntnisse, sondern auch des Einfühlungsvermögens. Er muss wirklich interessiert hineinleuchten in die Besonderheiten jedes Falles. Er muss sich ein Bild machen von den Beziehungen zwischen den beteiligten Personen, sei es die Ehe, sei es die Beziehung der Eltern zu den Kindern, sei es die Beziehung zu den Schwiegerkindern, sei es die Beziehung zwischen den Kindern. Das muss er alles erfragen und dann erst kann er einen Vorschlag unterbreiten, der wirklich als eine Ideallösung bezeichnet werden kann. Und nun haben Sie schon auch in der Anmoderation verschiedene Konstellationen angesprochen. Beginnen wir einfach mal mit dem Fall eines Ehepaars, das sich sagt, wir beide haben das zusammen aufgebaut. Das heißt, der Überlebende von uns beiden soll auch alles erben vom zuerst Versterbenden und unsere Kinder werden dann ja später schon drankommen. So, die schreiben ein gemeinschaftliches Testament, in dem sie sich gegenseitig zu Alleinerben einsetzen und dann schreiben sie auch noch etwas zur Schlusserbfolge, nämlich Schlusserben nach dem Tode des Letztversterbenden von uns beiden sind unsere beiden Kinder zu gleichen Teilen. Ja, was bedeutet das aber rechtlich, wenn sich Eheleute gegenseitig zu Alleinerben einsetzen? Der Fall, den ich eben geschildert habe, ist das berühmte Berliner Testament, bedeutet ja zugleich, dass die Kinder im Falle des Todes des Erstversterbenden enterbt sind. Und da stellt sich, Sie haben das Stichwort genannt, die Frage des Pflichtteils. Der steht den Kindern ja gesetzlich zu. Sie wären ja gesetzliche Erben zusammen mit dem überlebenden Elternteil, sind aber nun, da der Überlebende allein erbt nach dem Testament, enterbt. Sie haben also einen Pflichtteil. Und dieser Pflichtteil, das kann ja ein großes Problem sein für den überlebenden Elternteil, denn der Pflichtteilsanspruch ist immer ein Geldanspruch. Der Pflichtteilsberechtigte kann nur Geld verlangen. Man kann zwar diesen Pflichtteilsanspruch abgelten, auch dadurch, dass man zum Beispiel einen Teil einer Immobilie oder eine Briefmarkensammlung oder sonst irgendetwas überträgt, aber einen Anspruch hat der Pflichtteilsberechtigte nur auf Geld. Aber dieser Anspruch bemisst sich eben nach dem Wert des gesamten Vermögens des Verstorbenen. Und wenn eine Immobilie oder auch nur eine halbe Immobilie im Nachlass mit drin ist, dann kann der Pflichtteilsanspruch schon eine ganz schöne Höhe annehmen. So, und jetzt die entscheidende Frage, woher nimmt der überlebende Elternteil das Geld, um den Pflichtteilsanspruch der Kinder zu erfüllen? Es fehlt sehr oft an den liquiden Mitteln. Also Sie sehen schon an dem Beispiel, dass man auch noch erweitern könnte, in welche Schwierigkeiten man kommen kann bei bestimmten Gestaltungen. Noch viel schlimmer ist es, wenn ein Unternehmen vererbt wird oder ein halbes Unternehmen, wo es um ganz, ganz erhebliche, um Millionenwerte gehen kann, aber es fehlen auch da sehr oft die flüssigen Mittel. Das heißt, der Pflichtteil bringt den überlebenden Ehepartner, in meinem Fall, in vielen anderen Fällen ist das natürlich genauso, in ganz, ganz erhebliche Schwierigkeiten. Und dann steht man vor der Frage, gibt es denn Gestaltungsmöglichkeiten, um dieses Problem irgendwie zu unterlaufen, um es zu verhindern? Mhm.
Vererben mit Sinn und Verstand. Wir sprechen über die Erbfolge. Vielleicht fassen wir nochmal zusammen den ersten Teil unseres Gespräches. Liebe Zuhörer, Sie können dann nachher auch im Verlauf der Sendung anrufen und auch Ihre Fragen stellen. Das Hörertelefon werden wir freischalten, gleich unter der Nummer 089-517-008-008. Gestalten Sie gerne diese Lebenshilfesendung auch mit Ihren Fragen. 089-517-008-008. Was sind denn nun, Herr Professor Groll, die Grundprinzipien der gesetzlichen Erbfolge?
Also wenn man verheiratet ist, dann erben der überlebende Ehepartner und die Kinder zusammen, wenn Kinder da sind. Und die Kinder dann zu gleichen Teilen. Wenn man keine Kinder hat, und jetzt lasse ich mal das Thema Ehe außen vor, nehmen wir mal an, man ist alleinstehend oder verwitwet und man hat keine Kinder, dann erben die Erben der sogenannten zweiten Ordnung. Die Erben erster Ordnung sind die Kinder. Sind solche nicht vorhanden, erben die Erben der zweiten Ordnung. Das sind die Eltern des Verstorbenen. Und wenn es die nicht mehr gibt, deren Abkömmlinge. Das können dann also die Geschwister des Verstorbenen sein. Gibt es keine Eltern oder Abkömmlinge von den Eltern, dann kommt man gesetzlich zur dritten Ordnung. Das sind die Großeltern und deren Abkömmlinge. Und gibt es solche nicht, dann geht es in die vierte Ordnung, die Urgroßeltern und deren Abkömmlinge. Das ist also das erste System der gesetzlichen Erbfolge nach Ordnungen. Die niedrigere Erbstufe, Ordnungsstufe, schließt die höhere aus. Nun kann es ja sein, dass ich zwei Kinder hatte als Verstorbene, aber eines meiner beiden Kinder ist bereits vor mir gestorben, hat aber seinerseits Kinder. Dann treten nach dem Stammessystem die Enkel an die Stelle meines verstorbenen Kindes. Also die Stämme werden dann gleich bedacht und genau dieses Prinzip gilt auch in der zweiten und in der dritten Ordnung. Da kann es natürlich sein, dass schon recht weit entfernt Verwandte gesetzliche Erben werden, was wiederum zu dem Appell führt, dass wenn es so ist, es sich vielleicht sogar um weit entfernte Verwandte handelt, die man kaum kennt oder mit denen man im Zwist liegt, dass man unbedingt ein Testament errichten sollte.
Zu empfehlen ist in der Tat auch Ihre Kleinschrift Band Nummer 8, die gesetzliche Erbfolge, auch erschienen in der Schriftenreihe des Deutschen Forums für Erbrecht. Der Kontakt zum Forum, den können Sie beim Radio Horeb Hörerservice erfragen, liebe Zuhörer, und sich dann, wenn Sie mögen, das Heft bestellen. Sie sind der Autor, Herr Professor Groll, und da gibt es schon Grafiken, wo das sehr schön nachzuvollziehen ist. Und wenn man das Heft studiert, glaube ich, hat man noch mehr Fragen, wenn sich vielleicht sogar um Trennungen gibt, erste Ehefrau, zweite Ehefrau, Kinder aus erster Ehe, aus zweiter Ehe und so weiter. Jetzt so, bevor wir den ersten Hörer gleich auf Sendung nehmen, nochmal die Frage, wo wende ich mich denn hin, wenn ich mich vielleicht schon gut eingelesen habe und dennoch Fragen offen sind und ich sage, jetzt möchte ich es aktiv auch angehen und etwas regeln. dass bestimmte Menschen auch bedacht werden.
Also solche Broschüren zu lesen, das kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, nicht blind irgendwelche Mustertexte oder Mustertestamente, die sich daran befinden, abschreiben. Aber wenn man selber sich schon etwas mit der Materie befasst, dann versteht man, dass Gespräch, das Beratungsgespräch mit seinem Berater natürlich viel besser. Man kann auch seinerseits durchaus Anregungen liefern. Ich würde also empfehlen, dass man sich solche Broschüren beim Deutschen Forum für Erbrecht in München bestellt. Das ist ein nicht hoher Kostenaufwand und ich glaube wirklich eine gute Information. Da gibt es 10 bis 15 verschiedene Bände, auch das Erbschaftssteuerrecht und so weiter. Man findet die Adresse im Internet, das ist in München, in der Prannerstraße 6. Und dem sollte man auf jeden Fall nachgehen. Und dann, wenn man sich in einer solchen Broschüre informiert hat, dann sollte man primär einen Fachanwalt für Erbrecht aufsuchen, wobei das Deutsche Forum für Erbrecht Ihnen auch Namen nennen kann von Beratern in Ihrer Region.
Dankeschön. Und den Kontakt gibt's beim Radio Horeb Hörerservice. Die Rufnummer sage ich Ihnen gleich. 08328921110. Oder klicken Sie auf unsere Homepage horeb.org und da geht ein Infofeld, gibt es zur heutigen Sendung. Angerufen hat uns jetzt schon eine Hörerin aus der Gegend von Pforzheim. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe eine Frage. Bei den Vorträgen um das Erben geht es immer um Eltern und deren Kinder. Von den Ledigen und deren Nichten und Neffen wird nie gesprochen. Wie ist hier die Erbfolge? Also, meines Wissens können Sie den Nachlass vererben, wem Sie wollen. Eventuell dem Tierschutzverein.
Ja, man muss unterscheiden. Die gewillkürte Erbfolge, vor allem durch ein Testament, und die gesetzliche Erbfolge. Wenn man kein Testament gemacht hat, kommt es zur gesetzlichen Erbfolge. Sie haben völlig recht. Sie können Ihr Vermögen vererben, wem immer Sie wollen. Sie können auch nahestehende Personen enterben, wobei das Pflichtteilsproblem natürlich bleibt. Also Sie sind völlig frei. Wir haben den Grundsatz der Testierfreiheit. Sie können im Testament einsetzen als Erben, wen Sie wollen, auch einen Tierschutzverein. Nur die gesetzliche Erbfolge, wer denn erbt, ob das auch ein Neffe oder eine Nichte sein können, das kommt ja dann nur zur Geltung, wenn kein Testament da ist oder wenn das Testament unwirksam ist.
Das war jetzt ein ganz wichtiges Stichwort. Ich danke Ihnen ganz sehr für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Nämlich vielleicht jetzt noch das Prinzip, das Grundprinzip der gesetzlichen Erbfolge in der Tat bei Alleinstehenden.
Ja, so wie ich das vorhin geschildert habe, wenn man Kinder hat, erben die Kinder zu gleichen Teilen. Wenn man keine Kinder hat, erben die Eltern. Wenn nur ein Elternteil stirbt, ein Elternteil noch lebt, dann erbt der zusammen mit weiteren Abkömmlingen des Elternteils.
Also die Geschwister des Verstorbenen.
Das können Geschwister sein. Und wenn ich mehrere Kinder habe, und das wiederhole ich nochmal, und eines der Kinder gar nicht mehr lebt, wenn ich sterbe, dann treten an die Stelle dieses Kindes Enkel, gegebenenfalls, wenn es die auch nicht mehr gibt, Urenkel. Das ist der Kern der gesetzlichen Erbfolge.
Wie ist denn das, wenn manche, das haben ja vielleicht auch einige Patenkinder und sehen diese Kinder als ihre Kinder an, wenn ich nun meine Patenkinder bedenken möchte und dann die gesetzliche Erbfolge etwas aushebeln möchte, dass meine Geschwister vielleicht etwas erben, weil sie auch gut situiert sind zum Beispiel?
Genau, ich kann nur wiederholen, was ich gesagt habe. Grundsatz der Testierfreiheit, ich kann zum Erben einsetzen, wen ich will, Personen, Institutionen, Vereine, Stiftungen, wie auch immer. Und natürlich kann ich auch mein Patenkind, mit dem ich ja möglicherweise gar nicht blutsverwandt bin, zum Erben einsetzen. Ob dann irgendwelche Personen Pflichtteilsansprüche haben an Personen, die enterbt sind, das steht auf einem anderen Blatt. Aber zum Erben kann ich machen, wen ich will.
Jetzt haben wir eine Hörerin aus der Nähe von Mannheim, die uns angerufen hat. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag. Schön, dass ich dran komme. Ich habe eine Frage, und zwar, es gibt schon ein Testament, der Erbfall ist auch schon eingetreten, und es gibt zwei Erben, und ein Erbe wäre oder ist psychisch krank und verweigert das seit 7 Monaten jeglichen Kontakt und alle weiteren, also eigentlich alles, alle weiteren Schritte. Und da wollte ich fragen, ob ich da auch eine Frage stellen kann, wie kann man in so einem Fall dann handlungsunfähig werden, wenn der andere quasi so alle Handlungen behindert? Und wie kann man da abgesichert sein, dass der andere dann im Nachhinein einem nicht verklagt? Und das Zweite wäre noch...
Dürfen wir die erste Frage vielleicht erstmal... Also man muss unterscheiden, wenn der Erbfall noch nicht eingetreten ist, dann habe ich ja Gestaltungsmöglichkeiten im Testament, und dann könnte ja die psychische Erkrankung eines Menschen ein Grund sein, ihn nicht zum Erben einzusetzen, weil man da nur Probleme fürchtet. Wenn man sagt, er soll trotzdem etwas bekommen, dann würde ich empfehlen, dass man gleichzeitig im Testament eine Testamentsvollstreckung bestimmt, dann wickelt eine neutrale, hoffentlich in der Sache kundige Person den Nachlass ab, und damit kann man den psychisch Kranken ausschalten. Das ist das Stadium vor dem Erbfall. Bei Ihnen ist jetzt der Erbfall ja schon eingetreten und Sie haben das Problem jetzt. Ja, da gibt es natürlich prozessuale Möglichkeiten, das Erbe auseinanderzusetzen. Eine Auseinandersetzungsklage zum Beispiel, in der der gesamte Nachlass aufgeführt wird im Klageantrag und dort auch im Einzelnen beantragt wird, an wen welcher Gegenstand gehen soll und welche Gegenstände versteigert werden sollen und an wen der Erlös dann wie verteilt werden sollen. Die Möglichkeit gibt es. Und wenn zum Beispiel eine Immobilie im Nachlass ist, das ist ja heute sehr häufig der Fall, und ein Miterbe blockiert die Veräußerung oder Aufteilung, dann gibt es die Möglichkeit einer sogenannten Teilungsversteigerung. Dann geht man zum Amtsgericht und stellt einen Antrag darauf, dass diese Immobilie versteigert wird. Dagegen kann die betreffende Person sehr, sehr wenig machen. Man kann das Verfahren vielleicht verzögern in gewissen Fällen, aber letztlich wird die Immobilie versteigert und der Nachlass auch insoweit auseinandergesetzt und der Erlös wird geteilt. Also ich rate Ihnen sehr, dass Sie sich beraten lassen. Sie müssen sich da nicht auf Dauer blockieren lassen.
Wir nehmen Sie gleich nochmal auf Sendung für Ihre weitere Frage. Doch lassen Sie mich noch eine Zwischenfrage an Herrn Professor Groll stellen. Nun ist es uns ja wichtig, gerade wenn es nahe Angehörige sind, dass man sich einigt, dass es nicht in einem Streit endet. Aber man weiß auch, dass gerade wenn es um das Erben geht, dass es sehr emotional besetzt ist. Wo kann ich Hilfe finden, wo ich mich mit einem Fachmann über die Abwicklung der Erbschaft auseinandersetze, der aber auch geübt ist in einer guten Gesprächsführung?
Also auch da, Frau Böhler, muss man wieder unterscheiden. Sind wir noch im Stadium der Gestaltung? Geht es noch darum, ein kluges Testament zu Papier zu bringen, oder ist der Erbfall schon eingetreten? Fall 1, klar, Fachanwalt für Erbrecht, den Sachverhalt sorgfältigst schildern und dann gemeinsam zu einer idealen Testamentsgestaltung kommen. Ist der Erbfall schon eingetreten? Natürlich auch vom Fachmann beraten lassen. Ein großer Teil der Erbrechtskanzleien besteht ja darin, dass man zerstrittene Erbengemeinschaften hilft, auseinanderzusetzen. Und wie ich das eben gegenüber der Dame aus Mannheim schon habe anklingen lassen, es gibt da Möglichkeiten, auch gegen blockierende Miterben vorzugehen und damit den Fall zu einem Ende zu bringen und vor allem immer wieder das wichtigste Ziel jeder Beratung, Frieden zu stiften.
Mhm. Ja, da haben wir Sie wieder. Sie wollten noch eine Frage. Ja. Ist die erste Frage damit ein Stück geklärt worden schon?
Dankeschön, ja. Und dann die zweite Frage ist, durch dieses Verweigerungsverhalten, also das Erbe, das ist auch, also das sind auch Schulden drauf auf der Immobilie, wie kann man da vermeiden, dass man mit dem Privatvermögen dann noch haftet?
Naja, grundsätzlich ist es so, dass der Erbe für sämtliche Nachlassverbindlichkeiten haftet. Und das ist, man kann sich, sagen wir mal, nicht die Rosinen rauspicken und sagen, die Aktiva nehme ich und die Schulden schlage ich aus. Also man hat auch die Schulden, salopp formuliert, am Bein. Dagegen kann man sich nur wehren, wenn man das Erbe insgesamt ausschlägt. Und wenn nun ein blockierendes, schikanöses Verhalten eines Miterben erfolgt, dann kann man natürlich auch daran denken, Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Damit ein solcher Schaden überhaupt gar nicht erst eintritt, wie gesagt, schnell beraten lassen. Ich staune immer wieder, wie lange damit gewartet wird. Viele gehen mit dem ersten kleinen Zahnschmerz zum Zahnarzt, aber wenn es um dieses Thema geht, Vermögensnachfolge, wie eingangs schon dargestellt, haben wir es mit einer unglaublichen Verdrängung zu tun, sei es im Stadium der Gestaltung, richtige Testamentserrichtung, sei es im Erbfall. Viele wursteln da vor sich hin und streiten innerhalb der engsten Familie jahrelang, anstatt einmal zu kompetenten und erfahrenen Spezialisten zu gehen, die dann ja, wenn sie Verantwortungsbewusstsein haben, nicht auf Kollision gehen, sondern das sollte immer das Ziel bei einer Erbengemeinschaft sein, bei einem Erbenstreit, in Richtung Lösung und Beendigung der Auseinandersetzung.
Dann bedanke ich mich für Ihren Anruf und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, Gottes Segen. Auf Wiederhören, liebe Hörerin aus dem Raum Mannheim. Bevor wir gleich weitersprechen, die Leitungen sind voll mit Hörern. Es ist ein Thema, was beschäftigt. Herr Professor Groll, gerade Sie haben es mehrfach schon angesprochen, dass es wichtig ist, auch aus Ihrer Sicht als Fachanwalt für Erbrecht, sich professionell beraten zu lassen. Nur es gibt Bereiche im Leben, da mutiert jeder zum Schwaben, ob er nun will oder nicht, und er möchte sparen. Und gerade vielleicht Anwaltskosten, die ja nicht gerade bei 10 oder 100 Euro liegen, sondern da schon in die Hunderte gehen können. Warum lohnt sich die Ausgabe und wonach berechnen sich vielleicht auch die Gebühren?
Also wenn ich Schwabe wäre, ich habe also 4 Semester in Tübingen studiert, habe die Mentalität, diese erfolgreiche Mentalität lange genug kennengelernt, dann würde ich mich beraten lassen und würde dafür auch Kosten zahlen, weil die Beratungskosten in aller Regel nur einen Bruchteil dessen ausmachen, was ein späterer Erbenstreit kostet. Also ein Prozess kostet immer viel Geld, weil im Rahmen einer solchen Erbauseinandersetzung fast nie entschieden wird ohne Einschaltung von Sachverständigen. Denn da geht es immer auch um Werte, sei es die Briefmarkensammlung, sei es ein Unternehmen, sei es eine Immobilie. Und dann wird ein Gutachter bestellt, der kostet Tausende, die Anwälte kosten Tausende und das Gericht kostet auch Tausende. Und nicht selten liegen die Kosten eines solchen Erbstreits über dem Wert, um den eigentlich gestritten wird. Also deshalb kann ich es nicht verstehen, wenn diese Kosten gescheut wird, man für alles Mögliche zahlt man Geld, gegen alles Mögliche lässt man sich versichern, das Platzen eines Gartenschlauchs wird versichert, aber eine vernünftige Vermögensnachfolge wird nicht abgesichert. Dabei, ich wiederhole nochmals, geht es doch darum, in der Familie Frieden zu stiften, Gerechtigkeit zu schaffen und das Vermögen zu schützen.
Und natürlich ist das oberste Gebot, dass man versucht, immer versöhnt miteinander zu leben und immer offen miteinander zu reden. Und vielleicht kann da auch ein weiser Schlussfolgerung sein, wenn man schon merkt, dass die Gespräche am Küchentisch unharmonisch sind, dass man dann vielleicht doch tatsächlich diesen Schritt geht, sich professionell beraten zu lassen.
Und man merkt ja schon am Anfang des Gesprächs mit dem Berater, ob er wirklich das nötige Einfühlungsvermögen mitbringt, welche Ideen er hat. Ich wiederhole nochmals, die Laien haben keine Vorstellung davon, welche Gestaltungsmöglichkeiten das Erbrecht zur Verfügung hält, um wirklich die von mir jetzt schon mehrfach genannten Ziele zu verwirklichen. Und man hat ja auch die Möglichkeit, gleich am Anfang des Beratungsgesprächs zu fragen, was kostet eine Beratung und was kostet die vollständige Ausarbeitung eines Testaments? Also ich habe in den Jahrzehnten, in denen ich das alles immer gemacht habe, nie erlebt, dass jemand sich nur hat beraten lassen und er ging nach Hause und schrieb sein Testament und hat das perfekt gemacht. Also das bringt man als Laie einfach nicht hin. Deshalb weiterer dringender Rat, sich von dem Berater das Testament von A bis Z am besten maschinenschriftlich entwerfen zu lassen und dann muss man es, das haben wir in Sendungen genug schon erörtert, von A bis Z handschriftlich abschreiben. Bitte nicht selber mit Formulierungen beginnen, auch nicht, auch wenn man es schon fertig geschrieben hat und will in ein, zwei Jahren etwas ändern, bitte vor der Änderung wieder einen Berater einschalten, denn nicht selten führen gerade die nachträglichen, eigenmächtigen Veränderungen in eine, ja, das ist jetzt nicht übertrieben, oft wirtschaftliche, oft familiäre Katastrophe.
Danke bis hierhin. Jetzt machen wir ein bisschen Musik. Dann gibt's weiter hier in der Lebenshilfe mit dem Thema Vererben mit Sinn und Verstand und dann auch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sag nochmal die Hörertelefonnummer, unter der Sie meinen heutigen Gast, den Spezialisten für Erbrecht, Herrn Professor Dr. Klaus-Michael Groll aus München erreichen können. Er ist Gründer und Ehrenpräsident des Deutschen Forums für Erbrecht und er ist lange einer Anwaltssozietät vorgestanden. Die Rufnummer ist 089 517 008 008. Gleich geht's weiter. Heute geht es um den persönlichen Nachlass. Es geht um das Erben. Gast ist Professor Dr. Klaus-Michael Groll. Er ist Fachanwalt für Erbrecht. Er war schon mehrmals bei Radio Horeb auf Sendung. Seit 12 Jahren stehen wir in Kontakt. Wir wissen, dass es ein Thema ist, was bewegt. Denn auch Vermögen wurde uns ja überlassen von Gott, unserem Herrn. Wir sind zwar nur, sage ich mal, Gast auf Erden, aber wir sollen auch weise umgehen mit dem, was uns anvertraut wurde, auch mit den Gütern. Und viele Menschen haben sich Eigentum zugelegt, vielleicht ein Unternehmen gegründet, vielleicht gibt es einen Hof, eine Landwirtschaft, vielleicht gibt es aber auch wertvolle Sammlungen, die im Familienbesitz sind. Und Herr Professor Groll sagt, man sollte keine Mühen scheuen, sich mit dem Vererben schon auch zu Lebzeiten auseinanderzusetzen, damit es einfach auch friedvoll alles geregelt werden kann, wenn man von Erden geht und jeder Einzelne weiß, was er vielleicht zu erwarten hat und dass es dann im Nachhinein keine Streitigkeiten gibt, die manchmal teurer sein können als eine Beratung und ein Testament, das von einem Fachmann aufgesetzt wurde, mit dem man genau über Formulierungen gesprochen hat. Genau. Jetzt haben schon Hörer angerufen, dessen Fragen wir beantwortet haben. Jetzt dürfen wir weitermachen und einen Herrn begrüßen. Auch Sie haben die Rufnummer gewählt, 089 die 517 008 008. Ich begrüße herzlich Herrn Keller. Guten Morgen.
Ja, es gab da ist Keller Böwing. Ich rufe aus Landkreis Erweil am Schongau. Wir haben auch meine Landwirtschaft und ich habe vor 25 Jahren schon mein Testament gemacht. Das erste, ich habe es ja Sie schon ganz deutlich angesprochen, das sind die ersten Kosten, wo jeder schreit. Zum zweiten ändert sich ja im Laufe des Lebens die Lage. Wir haben jetzt zum Beispiel 7 Kinder und in der Landwirtschaft ist es doch so, dass meistens das der Erbteil gar nicht auch bezahlt werden kann. Und wenn das halt zu Streitigkeiten kommt, dann wird halt der Verkehrswert zugrunde gelegt. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann man sich da absichern? Ich habe halt nicht geschrieben, dass der Verkehrswert nicht zugrunde gelegt werden darf.
Also das ist jetzt ein sehr spezielles Gebiet, das Recht der Hoferbfolge. Kurz geantwortet auf Ihre Frage, besteht im Testament in solchen Fällen die Möglichkeit, ausdrücklich zu regeln, dass der Ertragswert zugrunde zu legen ist, im Rahmen der Bewertung. und nicht der Verkehrswert, gilt dann auch für den Pflichtteil. Aber ich möchte Ihnen doch sehr, sehr dringend raten, dass Sie sich mit diesem speziellen Gebiet, das weit über das hinausreicht, was jetzt die allgemeine Hörerschaft betrifft, von einem fachkundigen Anwalt beraten lassen. Da weiß ich, dass es beim Deutschen Forum für Erbrecht eine Liste von Spezialisten gibt, genau für dieses Gebiet, und die kann man Ihnen gerne benennen. Ein Stichwort möchte ich aber noch aufgreifen, das Sie genannt haben. Es kann sich ja immer wieder etwas ändern, etwa wenn man 7 Kinder hat. Ja, da geht es um die Überprüfung des Testaments in Abständen. Da geht es um die jeweilige Aktualisierung. Wenn Sie Ihr Testament vor vielen Jahren gemacht haben, bitte schauen Sie sich das immer wieder an, ob es wirklich noch aktuell ist, ob die von Ihnen bedachten Personen überhaupt noch leben, ob etwa eine Immobilie, die Sie der Person X zugewandt haben, sich überhaupt noch in Ihrem Vermögen befindet, ob Sie wirklich im Einvernehmen mit all denen noch leben, denen Sie etwas zukommen lassen wollen. Also Aktualisierung des Testaments, ganz wichtig. Aber wie gesagt, auch im Rahmen einer Aktualisierung, einer Änderung, immer Beratung.
Ja, aber jetzt ist halt noch die nächste Frage. Ich war ja damals im Amtsgericht und habe das vor ein paar Jahren durchgelesen. Also ich habe damals schon eingeschrieben, es kriegt der erste Sohn, wo Interesse hat, und dann jeder weitere. Jetzt ist halt die Frage, wie schaut es mit meiner Frau aus? Wenn ich sterben würde, wie schaut es aus mit Frau und Kinder?
Ja, da kann ich Sie nur bitten, weil es den Spezialfall der Hoferbfolge betrifft, und es ist ja ist es noch ein landwirtschaftlicher Betrieb, wird der noch als solcher genutzt?
Ja, genau.
Ja, also lassen Sie sich da bitte beraten, das ist hochkomplex, da muss man einsteigen in die Details der Familie. Und das wäre jetzt von mir wirklich fahrlässig, wenn ich Ihnen hier am Telefon Ratschläge für die Gestaltung erteilen würde. Da bitte um Verständnis. Aber das ist wirklich sehr, sehr speziell. Übrigens, wenn wir jetzt überregional gehört werden, ist das in den einzelnen Bundesländern auch unterschiedlich geregelt. Das werden Sie wissen. Es gibt Länder, die haben ein Gesetz über die Hoferbfolge, andere wiederum nicht. Da gilt das BGB. Also auch von daher wäre es von mir jetzt unverantwortlich, wenn ich pauschale Ratschläge erteilen würde. Hochspeziell, sehr unterschiedliche Rechtslage in verschiedenen Bundesländern.
Dann bedanke ich mich herzlich auch bei Ihnen für Ihren Anruf, Herr Keller. Alles Gute, Gottes Kraft und Segen für Sie und Ihre Familie. 7 Kinder haben Sie uns erzählt und ich denke sicherlich auch Enkelkinder, Gottes Segen. Herr Buren, Sie haben uns angerufen aus Offenburg. Grüß Sie Gott.
Genau, grüß Sie ganz herzlich. Ich wohne zwischen Freiburg und Karlsruhe. Mhm. Mein Elternhaus steht am Niederrhein. Und mein Vater ist letztes Jahr gestorben. Es ist noch meine Mutter übrig, ja. Ich habe herausgefunden, dass da ein Berliner Testament besteht, ja. Und es ist so, mit dem Pflichtteil, die Sache ist ja die, mit der Liquidität, das wurde auch schon mal vorhin angesprochen, das hat er ja meine Mutter in Schwierigkeiten kommen könnte. Aber der zweite Teil ist auch der steuerliche Aspekt. Denn es kann ja sein, wenn der Pflichtteil ausgezahlt wird, dass dann der Erbschaftsfreibetrag dann weg ist. Wenn dann wirklich auch meine Mutter dann stirbt, dass dann voll versteuert werden muss.
Also die Mutter ist Eigentümerin geworden, nicht? Nach dem Berliner Testament haben sich die Eltern gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt. Mutter ist Alleinerbin, damit auch alleinige Eigentümerin der Immobilie. Kinder sind enterbt und haben einen Pflichtteil. Ja, in der Tat ist das Problem der Liquidität der Mutter. Das ist aber eine Frage, die dann die Kinder mit der Mutter regeln müssen. Man muss ja den Pflichtteil nicht verlangen. Wenn man ihn verlangt, muss die Mutter ihn zahlen. Sie hat zwar die Möglichkeit, Stundung zu begehren. Das kann sie ein paar Jahre hinausschieben, wenn da Liquiditätsprobleme bestehen. Aber letztlich muss der Pflichtteil gezahlt werden. Das muss aber nicht in Geld geschehen. Die Kinder können Geld verlangen. Aber man kann sich auch mit der Mutter darauf verständigen, dass man etwas anderes bekommt, zum Beispiel Anteile an der Immobilie. Da kann man sich ja als Miteigentümer im Grundbuch eintragen lassen und den Pflichtteil auf diese Weise erfüllen. Erbschaftssteuer haben Sie auch angesprochen. Natürlich, wenn man den Pflichtteil ausgezahlt bekommt, nutzt man ja den Erbschaftssteuerfreibetrag, den man als Kind hat, auch nach dem Tod des erstverstorbenen Elternteils. Wenn man den Pflichtteil nicht verlangt, ist er verloren und es stellt sich am Ende beim Tod der Mutter die Frage der Erbschaftssteuerpflicht. Nur, Herr Born, wie hoch ist denn ungefähr der Wert der Immobilie?
Ich würde mal sagen, dass es zwischen 200.000 und 250.000 Euro liegt.
Aber dann haben Sie ja erbschaftssteuerlich gar keine Probleme, wenn der Pflichtteil jetzt ausgezahlt würde, weil Sie ja als Kind einen Erbschaftssteuerfreibetrag von 400.000 Euro haben. Und der Pflichtteil ist ja immer nur auch die Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erbteils. Wie viele Kinder sind Sie?
Also ich habe noch eine Schwester.
Ja, also zwei Kinder. Das heißt, jedes Kind erbt die Hälfte, sagen wir einen Wert von gut 100.000 Euro. Oder ja, der Pflichtteil wäre dann auch wieder nur die Hälfte davon. Da kommen Sie ja überhaupt nicht in erbschaftssteuerliche Probleme. Also Sie müssen sich das, Sie können das Thema Erbschaftssteuer in Ihrem Fall vergessen, wenn nicht die Mutter neben der Immobilie noch weiteres sehr nennenswertes Vermögen hat. Und dann müssen Sie sich einfach mit Ihrer Mutter darauf verständigen, erstens, ob Sie den Pflichtteil jetzt von ihr verlangen, zweitens, wenn nicht jetzt, dann später und drittens, in welcher Weise. Erfüllt werden kann er auch dadurch, dass Sie Miteigentümer werden, wobei Sie der Mutter ja ein lebenslanges Wohnrecht an der gesamten Immobilie einräumen können. Also das lässt sich schon regeln, wenn man sich menschlich versteht. Wenn es schwierig ist, bitte einen Berater dazu nehmen, der dann hilft, Frieden zu stiften.
Ja, ist so, das Elternhaus ist 400 Kilometer weit weg, ja. Ich habe selber ein Haus, das ist alles ein bisschen schwierig. Aber ist es nicht so, dass wenn der Pflichtteil ausgezahlt wird, dass dann auch der Erbschaftsfreibetrag weg ist? Und wenn dann meine Mutter nachher stirbt, dass dann voll versteuert werden muss?
Nein, das ist kein Problem, weil die Erbfälle getrennt werden. Jetzt geht es ja um den Erbfall nach dem Tod des Vaters und Sie haben nach dem Tod des Vaters einen Freibetrag, Erbschaftssteuerfreibetrag von 400.000 Euro. Den würden Sie ja niemals ausschöpfen und wenn dann die Mutter stirbt, haben Sie diesen Erbschaftssteuerfreibetrag von 400.000 nochmal wieder. Also erbschaftssteuerlich sehe ich da überhaupt keine Probleme. Es sei denn, wie gesagt, dass die Mutter nachher noch Hunderttausende zusätzlich zu der Immobilie vererbt.
Dann danke ich Ihnen auch für Ihren Anruf, Herr Boren. Alles Gute auch für Sie. Herr Frankel, grüß Sie Gott. Sie warten einen Moment schon in der Leitung. Schön, dass Sie angerufen haben.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Groll. Ich hätte eine Frage. Was ist grundsätzlich bei einem handschriftlichen Testament zu beachten? Ist es immer gültig, auch ohne notarielle Beglaubigung und Bestätigung?
Ja, es gibt drei Möglichkeiten letztwillig zu verfügen. Das ist einmal der notarielle Erbvertrag und dann gibt es zwei Möglichkeiten testamentarisch letztwillig zu verfügen. Einmal privatschriftlich und dann notariell. Privatschriftlich heißt, Sie brauchen niemanden zur Abfassung des Testaments. Sie schreiben im stillen Kämmerlein, bitte aber immer nach Beratung, den gesamten Text handschriftlich nieder und bedürfen dazu keiner notariellen Hilfe, keiner notariellen Beglaubigung. Man kann aber auch mit Hilfe eines Notars das Testament machen. Da kann es bei hohem Vermögen, ja, kann es schon recht kostspielig werden, weil man mit einem Notar über die Gebühren nicht reden kann. Der ist an die Bundesnotargebührenordnung gebunden, während Sie mit den Fachanwälten für Erbrecht ein Honorar frei aushandeln können. Also klare Antwort, privatschriftliches Testament ohne notarielle Hilfe möglich. Nur alles. Ich habe immer mal wieder erlebt, dass jemand ein Testament geschrieben hat. Er wusste auch, das muss handschriftlich gemacht werden. 3 Jahre später fällt ihm ein, ach, die Cousine Henriette, die soll doch mein Klavier bekommen. Und er macht einen Nachtrag und das maschinenschriftlich. Also bitte auch nachträgliche Änderungen und Ergänzungen handschriftlich, weil sonst dieser maschinenschriftliche Zusatz, und sei es nur ein Satz, in der Regel das Haupttestament infiziert und auch unwirksam macht, jedenfalls machen kann. alles immer handschriftlich. Das gilt auch für die Überschrift und bitte Ort und Datum nicht vergessen und eine volle Unterschrift mit Vor- und Zunamen.
Und vielleicht, um sicher zu gehen, lesen Sie sich da auch gerne noch einmal ein. Auch dazu gibt es eine Kleinschrift erschienen vom Deutschen Forum für Erbrecht in München. Die Adresse kann gerne beim Radio Horeb Hörerservice erfragt werden. Danke auch für Ihren Anruf, Herr Frankl.
Herr Professor, Dankeschön.
Bitteschön.
Ja, jetzt darf ich wieder eine Dame begrüßen. Frau von Orgowski, Sie rufen uns aus Nürtingen an. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Herr Professor Kroll, ich habe eine Frage. Mein Mann will kein gemeinsames Testament machen. Wir haben 3 Kinder. Was kann ich da tun?
Also erstens freue ich mich, aus Nürtingen einen Anruf zu bekommen, weil da habe ich mal ein wichtiges Tennisturnier gewonnen während meiner Studienzeit. Und es ist schön, Ihre Stimme zu hören aus jener Region. Ja, Privatautonomie heißt auch, dass man die Freiheit hat, kein Testament zu machen. Sie können Ihren Mann dazu nicht zwingen. Es gibt keine rechtliche Möglichkeit. Deshalb muss man jetzt die psychologische Schiene fahren und jetzt müssen wir überlegen, wie kann man ihn dazu bringen. Das heißt nichts anderes, wie kann man ihn zur Vernunft bringen. Es muss ja nicht enden mit einem gemeinschaftlichen Testament. Es können ja auch getrennte Verfügungen sein, dass jeder sein Testament macht. Natürlich mit dem Nachteil, dass man nie sicher sein kann, wie das Testament des anderen aussieht. Man kann ja sich die Testamente zeigen und auch großes Vertrauen dokumentieren. Aber in schwacher Stunde ändert man etwas mit gutem oder nicht so gutem Willen und sagt es dem anderen nicht. Also da hat man keine Garantie der Kenntnis der letztwilligen Verfügungen des anderen. Da haben Sie schon recht und vielleicht ist das auch ein Aspekt, der bei Ihnen mitschwingt. Wenn Sie ein gemeinschaftliches Testament machen, dann wissen Sie immer genau, wie die letztwillige Verfügung aussieht. Und wenn einer von beiden an diesem Testament nicht mehr festhalten möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss er zum Notar gehen, muss seine Verfügungen in dem Testament widerrufen und der Notar teilt das dem anderen dann mit. So weiß man also, aha, mein Mann hat das Testament geändert und damit wird dann auch ihre eigene letztwillige Verfügung unwirksam. Ich muss also etwas Neues machen. Klare Antwort, Sie können niemanden zwingen, aber vielleicht gelingt es Ihnen doch, mit Ihrem Mann zu einem Berater zu gehen, der Sie von der, und vor allem Ihren Mann, von der Notwendigkeit und dem Sinn einer solchen letztwilligen Verfügung überzeugt.
Ja. Yeah. Dann habe ich noch eine Frage. Wo kann man die Liste über gute oder über Anwälte, die das Erbrecht vertreten, bekommen? Oder ja.
Also die Qualität kann ich und möchte ich jetzt nicht beurteilen, aber das Deutsche Forum für Erbrecht, dessen Adresse Sie über Radio Horeb erfragen können, Deutsche Forum für Erbrecht in München, hat eine Liste von Anwälten aus ganz Deutschland, vor allem also Fachanwälten, die auf das Erbrecht spezialisiert sind. Und da kann man Ihnen sicher einen guten Tipp geben.
Und die Rufnummer vom Radio Horeb Hörerservice, wenn Sie sie gleich aufschreiben mögen, vielleicht auch andere Zuhörer, haben Sie auch das Programmfaltblatt zur Hand. Die Rufnummer wäre 08328. Ich sage nochmal die Vorwahl, das ist die Vorwahl auch von Balderschwang, dort wo unser Medienhaus, unser Hauptsitz ist, 08328 und die Rufnummer 921110. Ich bedanke mich auch herzlich für Ihren Anruf und wünsche Ihnen alles Gute. Jetzt darf ich herzlich Frau Zimmermann begrüßen. Grüße Gott.
Einen schönen guten Morgen. Ich habe folgende Frage. Meine Eltern haben wohl ein Berliner Testament gemacht. Dann habe ich noch einen Bruder und eine Tochter. Meine Frage ist, sollte ich vor meinen Eltern sterben, bekommt automatisch meine Tochter, also mein Erbe von den Eltern, oder ist da mein Bruder auch noch mit beteiligt?
Also der Bruder behält seinen Anteil. Der Anteil, der an Sie gegangen wäre, geht nach gesetzlicher Vermutung an Ihre Tochter. Aber Ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar für diese Frage, weil Sie im Grunde genommen damit noch ein weiteres wichtiges Fass aufmachen, wenn ich das mal so formulieren darf, und zwar das der Ersatzerbschaft. In jede letztwillige Verfügung gehört auch die Regelung der Ersatzerbfolge hinein. Und das wäre auch fahrlässig, wenn man das nicht tut. Man weiß ja nie, man kennt ja nicht die Reihenfolge, in der man stirbt, in der abgelebt wird. Wie der Fall, den Sie eben schildern, es kann ja eben jemand sterben, der bedacht werden sollte in dem Testament, sterben vor dem Tod der Erblasser. Also immer ins Testament bei den Personen, die man einsetzt, auch Ersatzpersonen benennen für den Fall des Vorversterbens dieser Personen oder auch für den Fall, dass die etwa das Erbe ausschlagen, was ja in bestimmten Fällen auch geschehen kann. Ist das jetzt im Berliner Testament geregelt und kann von den Eltern nicht mehr geändert werden, dann haben wir aber hier den günstigen Fall, dass eine gesetzliche Vermutung besteht, ihre Tochter tritt an die Stelle von Ihnen, bekommt also den Erbteil, den Sie sonst bekommen hätten. Wenn man noch Einfluss nehmen kann, sollte man die Eltern dazu bringen, dass sie ihr Berliner Testament in diese Richtung noch ergänzen.
Dankeschön auch Ihnen für die Frage, Frau Zimmermann.
Dankeschön. Also ich kann das nicht machen, dass ich zum Beispiel schreibe, dass ich möchte, dass an meiner Stelle im Fall meines Todes meine Tochter dann praktisch erbt.
Das können Sie auf keinen Fall, weil Sie nicht über das Vermögen Ihrer Eltern letztwillig verfügen können. Sie können nur über Ihr eigenes Vermögen letztwillig verfügen und Sie können Regelungen treffen, wenn Sie sterben, bezüglich des Vermögens, was von Ihnen kommt.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, Herr Professor Groll, brauche ich das ja auch gar nicht, weil wenn ich vor meinen Eltern sterbe und ich wäre erbberechtigt, bekommen das doch automatisch meine Nachkommen.
Ja, ich sagte nach der gesetzlichen Vermutung und natürlich noch sich eine Vermutung kann in Einzelfällen widerlegbar sein, wenn irgendjemand nachweist, dass das gar nicht der Wille der Eltern war. Deshalb wäre eine Ergänzung des Testaments ideal, aber ich glaube, selbst wenn eine solche Ergänzung nicht möglich ist jetzt, dass Sie ruhig schlafen können, dass auch im Falle Ihres Vorversterbens Ihre Tochter zum Zuge käme.
Also auch für Sie alles Gute, Frau Zimmermann. Ich darf jetzt für die heutige Lebenshilfesendung, es geht um das Vererben zu Lebzeiten mit Sinn und Verstand, die Erbfolge, heute das Spezialthema, Herr Janner aus Nordendorf, Sie sind unser letzter Hörer für heute, den wir auf Sendung nehmen können. Guten Morgen.
Grüß Gott, Herr Professor. Ich hätte nur eine kleine Frage. Ist der Bruder des Verstorbenen und der Neffe gleichgestellt in der zweiten Erbenordnung?
Na, der Neffe, ist das der Sohn des Bruders?
Der Verstorbene, dem seine Mutter und meine Mutter waren Schwestern.
Ja, also, wenn der Neffe der Sohn des Bruders ist, dann käme er nur dann zum Zuge, wenn der Bruder nicht mehr lebt.
Der Bruder lebt noch.
Der lebt noch, dann kommt er zum Zuge und sein Sohn
ganz
nicht.
Allein dann, ja.
Ja, allein, er schließt seinen Sohn aus.
Ah ja, gut. Dankeschön.
Bitte.
Wiederschön.
Ja, danke auch für Ihren Anruf. Danke auch allen Anrufern für Ihr Interesse und auch allen Zuhörern, die jetzt am Radio zugehört haben. Das kennen Sie bestimmt auch, Herr Professor Groll, wenn Menschen bei Ihnen waren zur Beratung, dass dann manchmal noch mehr Fragen auftauchen, die dann wieder einfach beantwortet werden möchten. Wie kann ich mich denn jetzt da nun gut herantasten, wenn ich mich mit der Erbfolge auseinandersetzen möchte, wenn es bestimmte Notwendigkeiten gibt von Erbfolge, die aufgrund des räumlichen Zusammenlebens vielleicht auch gegeben sind, wenn Unternehmen da sind, eben hat ein Herr angerufen, der einen Hof zu vererben hat, wenn bestimmte Menschen einem einfach nah sind und die viel für einen auch getan haben.
Also herantasten in folgender Weise. Zunächst einmal sollte man eine Auflistung seines Vermögens machen und dann sich genau überlegen, wie soll das eigentlich im Falle des eigenen Todes verteilt werden. Wenn man einzelne Gegenstände nicht verteilen möchte, dann kann man Erbquoten bilden, man kann Vermächtnisse bilden, man kann bestimmte Personen zu Erben machen, andere nur zu Vermächtnisnehmern, die bekommen etwas, werden aber nicht erben. Und mit dieser Vorarbeit, Aufstellung einer Vermögensliste und Gedanken darüber machen, an wen was gehen soll, geht man zu einem Berater. Und dann geht man das im Einzelnen durch. Man sollte auch sich eine gewisse Mühe machen, von wem man sich beraten lässt. Also das muss ich mit aller Offenheit sagen, nicht zum sogenannten Feldwald-Wiesen-Anwalt. Man geht mit Zahnschmerzen auch nicht zum Gynäkologen. Also es sind gewaltige Unterschiede im Recht, ob ich Gesellschaftsrechtler bin oder Mietrechtler oder Familienrechtler oder eben Erbrechtler. Man muss zum Spezialisten gehen. Und da kann ich jedem nur wünschen, dass er an den richtigen gerät, der mit Wissen und Augenmaß und psychologischem Einfühlungsvermögen für Sie die richtige Lösung findet. Gehen Sie lieber heute als morgen. Man weiß nicht, wann man stirbt. Gott sei Dank weiß man es nicht. Aber wenn Sie Verantwortung für Ihre Familie spüren, wenn Sie Ihre Familienmitglieder wirklich lieben und wenn Sie auch einen wirklichen Beitrag zu unserer Kultur leisten wollen, dann kümmern Sie sich um die Vermögensnachfolge, sei es, dass Sie lebzeitig etwas übertragen, was bei Unternehmen leicht der Fall sein kann, oder dass Sie eben letztwillig etwas übertragen und regeln. Nehmen Sie Ihre Rolle in der Familie ernst. Es ist, wie gesagt, ein Kulturbeitrag, wenn wir harmonische Familien haben. Die Familien bilden immer noch ein wichtiges Rückgrat in unserem Staat und in jedem Staat. Und zerstrittene Familien sind alles andere als eine Säule für einen stabilen Staat.
Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie meinen und auch den Fragen der Zuhörer Rede und Antwort standen, dass Sie sich heute wieder hier auf den Weg zu uns ins Münchner Radio Horeb Studio gemacht haben. Dankeschön, Herr Professor Groll. Alles Gerne. Gute für Sie. Ja, auch herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörer. Der Hörerservice, von dem Sie die Rufnummer des Forums für Erbrecht bekommen, dessen Gründer und Ehrenpräsident Herr Professor Groll ist, bekommen Sie vom Radio Horeb Hörerservice. Vielleicht sagen Sie auch, am liebsten möchte ich mich von Herrn Professor Groll beraten lassen. Da sei gesagt, dass Herr Professor Groll im wohlverdienten Ruhestand ist. Ich weiß nicht, ob er ab und zu noch mal irgendwo zu hören ist für Vorträge. Aber all das sagt Ihnen, darüber gibt Ihnen das Deutsche Forum für Erbrecht in München Auskunft. Wie wir eben in der Sendung gehört haben, gibt es Listen mit Fachanwälten für Erbrecht beim Forum flächendeckend in Deutschland, sicherlich auch im Ausland. Weil nicht selten gibt es auch Immobilien in fernen Ländern Europas. Bitte erkundigen Sie sich beim Forum für Erbrecht und die Rufnummer vom Radio Horeb Hörerservice, wo Sie Fragen zur Sendung und rund um das Radio stellen können, wäre die 08328 921 110. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler. Gottes Segen sei mit Ihnen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.